Dann auch nochmal guten Morgen von mir. Die Geräusche, die ihr im Abendmahl gehört habt, das war mein 15 Jahre alter, Monate alter Sohn, der da schon angefangen hat, darüber zu reflektieren, ob er jetzt auch schon am Abendmahl teilnehmen sollte oder ob er noch nicht ganz bereit ist, in seinem Herzen umzukehren. So lieblich, die sich diese Worte oder diese Stimme anhört, wenn man dann abends, Samstagabend auf einer Party war, um 4 zu Hause war, morgens um 7 sind sie dann nicht mehr ganz so lieblich. Aber meine Frau ist aufgestanden. Ich hatte dann noch eine Dreiviertelstunde, damit ich ein bisschen wacher bei der Predigt bin, meinte sie. Also vielen Dank an meine Frau an dieser Stelle. Solltet ihr auch nochmal dann vielleicht im Nachgang des Gottesdienstes ihr Dankbarkeit ausdrücken. Der Florian hat vorhin Daten bekannt gegeben von den Kohas, wann die kommen. Hier kam dann ein kurzer Zwischenruf, die nochmal zu wiederholen. Das wäre der 26.04. bis zum 3.05. Ja, also weil ihr jetzt ja gerade alle was zum Schreiben draußen habt, sage ich die Daten einfach nochmal. Also 26. April bis 3.05. sind beide in Berlin, inklusive unseres Ausflugs ins Grüne. Und dann kommt Waldo nochmal vor der IBS vom 7.05. bis zum 10.05. in Berlin. Und das Gleiche gilt, was Florian gesagt hat, wenn du irgendwie Kontaktdaten brauchst, bin ich sehr daran interessiert, sie an euch weiterzureichen. Und mache mir sehr viel Gedanken über mich natürlich als Mensch, uns als Menschheit. Und ich habe einen Titel der Predigt aus Jeremia 17. Und das ist Der verfluchte Mensch. Ja, wenn es draußen so schöne Sonne scheint, dachte ich. Und außerdem der Norman wäre heute dran gewesen mit Predigen und mit Kinderklasse. Und in dieser Doppelbuchung hatte natürlich es vorgezogen, sich der neuen Generation zu widmen als der verloren gegangenen Hoffnungslosen und meinte, ich sollte Glauben haben für den Rest. Nein, nein, wer Norman kennt, der weiß, dass wir beide im Grunde genommen das totale Extrem sind. Wenn Norman immer noch was Gutes in jemandem sieht, dann habe ich schon längst aufgegeben. Also Norman ist sicherlich jemand, der immer irgendetwas findet, warum es wert hat, an diese Person noch zu glauben. Und der Titel der Predigt kommt aus Jeremia 17, Vers 5 bis 9. Das sind jetzt Begeisterungsströme meines Sohnes. Ihr könnt auch ruhig mitmachen, so ein bisschen pauken und trompeten. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und Jesaja redet hier mit den Israeliten, um ihnen nochmal klarzumachen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und über die Gefahr, dass man anfängt, sich auf Menschen zu verlassen. Ich bin so ganz klassischer Fall dafür, der sich zuallererst immer auf sich selbst verlässt. Was ich selber mache, kann ich kontrollieren und da weiß ich wenigstens, dass auch was Vernünftiges dabei rauskommt. Kannst mal mit meinen Kollegen reden, das ist so meine Grundhaltung. Und ich habe vor 2 oder 3 Tagen einen Artikel in der FAZ gelesen, der darum ging, mal die positiven Nachrichten hervorzuheben, was so die Menschheit in der Vergangenheit und in den letzten Jahren und Jahrzehnten so erreicht hat. War von einem schwedischen Wissenschaftler, Hans Rosling. Das ist mal so die alternativen News, ja, zu dem, was man normalerweise so an Schreckensnachrichten und so alles bekommt. Der hat auch ein Buch geschrieben, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Hat sich sehr viel mit Statistiken auseinandergesetzt, kommt aus einer schwedischen Bauersfamilie, ist 2007 gestorben im Alter von 86 Jahren, also er hat relativ viel gesehen im letzten Jahrhundert und sehr viele Veränderungen gesehen im letzten Jahrhundert und konnte sich immer auch noch sehr gut an Gespräche mit seinem Urgroßvater und seinem Großvater erinnern. Und dann hat er so Statistiken aufgebracht, so dass die Kindersterblichkeit von dem Zeitalter seines Großvaters, wo sie in Schweden bei 44% lag, jetzt mittlerweile weltweit bei 4% ist. Wo er dann geschrieben hat über die Alphabetisierungsquote, also wie viele Menschen können mittlerweile lesen und schreiben und haben mindestens 4 Jahre die Schule besucht. Das war dann so, als sein Großvater in Schweden gelebt hat, lag die irgendwo so bei 20-25%. Mittlerweile liegt sie weltweit bei 86%. Dann hat er eine Frage gestellt. Stellen Sie sich mal vor, so was denken Sie über Armut in der Welt? Was ist in den letzten 20 Jahren bezüglich Armut passiert? Ist sie gleich geblieben? Hat sie sich verdoppelt? Oder haben sich die Zahlen halbiert? So in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Menschen, der in absoluter Armut leben, von 29% auf 9% in der Welt verändert. Und das kann man eine ganz eigene Predigt daraus machen, was eigentlich gerade Positives um uns herum passiert. Und wie gesagt, ich war gestern Abend auf einer Party, das war 10-jähriges Jubiläum von der Menschenrechtsorganisation, bei der meine Frau arbeitet. Und wenn dann so 400 Gutmenschen zusammenkommen, die die Welt verändern wollen, da kannst du dich dann genau über solche Sachen auseinandersetzen, was man schon alles erreicht hat. Aber was das bei mir als Ingenieur ganz leicht auslöst, ist, ja, wenn ich das nur mache, dann klappt das auch. Und ich kann dann ganz leicht in so eine Haltung reinkommen, ich muss mich um Sachen kümmern und ich muss mich auf mich verlassen, ich muss mich um meine Sachen, ich muss die Sachen kontrollieren und dann wird mein Leben auch funktionieren. Und dann kommst du so in so einen ganz stetigen geistlichen Niedergang rein. Und ich möchte mit euch heute mal mir 3 Punkte nehmen, wo ich dann sozusagen die unterschiedlichsten Niveau meiner Geistlichkeit mal durchgehe, wie sehr ich dann im Selbstvertrauen irgendwann ende, im schädlichen Selbstvertrauen, denn verflucht der Mann, der sich auf Menschen verlässt, der Fleisch hält für seinen Arm. So, erster Punkt, ich fange mal so im Positiven an, ja, so, ich werde mal so im Laufe der Predigt meinen geistlichen Niedergang beleuchten. Und das Schlimme bei diesem Selbstvertrauen ist, dass sich das für mich überhaupt nicht als Sünde anfühlt. Es fühlt sich total richtig an. Ich mach doch hier was. Ich kümmere mich schließlich. Guck dir mal jemanden an, der so diszipliniert ist wie ich. Römer 8, Vers 31. Aber wir wissen ja, dann so dieser intellektuell zu begreifen, dass was falsch ist, das dauert dann halt noch ein bisschen, bis es dann auch im Herzen und in der Gefühlswelt ankommt. Römer 8, Vers 31. Und mein erster Punkt ist so, wenn es mir geistlich gut geht, mich total verbunden mit Gottes Liebe und vertraue ganz auf die Liebe Gottes. Das ist auch mein erster Punkt, versuche ganz auf die Liebe Gottes zu vertrauen. Römer 8, Vers 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Angst? Verfolgung? Hunger? Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und es gibt Momente, wo ich da total drin aufgehe, wo ich das wirklich lebe, wo ich das wirklich erfahre. Ich kann mich daran erinnern, der erste Tag nach meiner Taufe war ein Montag. Ganz entspannt, du kannst ja ausschlafen. Du lebst jetzt in der Gnade, alles ist in Ordnung. Du musst im Grunde genommen dich nur noch zurücklehnen und zuschauen, wie Gott dich segnet. Ganz entspannt. Ich will jetzt hier nicht über, haben natürlich trotzdem Selbstverantwortung und so weiter, aber dass du wirklich so diesen totalen Frieden hast, lastet nichts auf meinen Schultern, sondern ich bin hier einfach nur Werkzeug und lass mich mal vom Geist treiben. Und da gibt es so Situationen, wo ich dann so in Herausforderungen reinkam. Ich kann mich daran erinnern, ich bin dann das erste Mal nach meiner Taufe zurückgefahren in meine alte Heimat. Und da kamen dann so alle meine alten Freunde zusammen, stellten erstmal jede Menge Flaschen Schnaps auf den Tisch, packten jede Menge Pakete Drogen aus. Meine Ex-Freundin kam rein und ich dachte so, jetzt muss ich erstmal raus. Ne? Und das Schöne ist, ich komme ja aus einem kleinen Dorf, das heißt innerhalb von 5 Minuten bist du irgendwo auf dem Feld, hast den Nachthimmel über dir und kannst ganz frei beten. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie ich dann auf dem Feld war und durch Römer 8 durchgebetet habe. Was drin wäre, ich fühle mich hier total sicher, auch was meine Freunde jetzt über mich denken werden, dass ich nicht mehr teilhaben werde mit ihnen an unserem alten Tag- und Nachtwerk. Mich kann nichts von dir trennen. Und am letzten Freitag Bibelkreis auch so darüber geredet, wie können wir uns so ausrichten, und Helge setzt sich dann so hin und sagt so, ja, wenn ich so ganz, ganz viel Stress habe auf Arbeit und die Intensität meines Alltags mich einfach überwältigt, habe ich mich jetzt letztens mal hingesetzt und mal so durchgespielt. Was ist der Worst Case? Wenn ich so meine Arbeit verliere, wirtschaftlich geht alles den Bach runter, meine Kinder werden krank und ich lande irgendwie einsam und allein, irgendwann traurig unter der Brücke und Domi nur so, wieso sollte das passieren? Dann habe ich doch immer noch die Liebe Gottes und die Sicherheit, ich werde im Himmel ankommen. Und genau das, was er hier schreibt, ne, egal was in der Zukunft kommen wird, egal was in deinem Leben gerade los ist, wenn du ganz auf die Liebe vertraust, dann bist du wirklich nah an Gott dran. Doch leider sind das bei mir relativ seltene Momente. Gehen wir mal eine Stufe nach unten. Bin ich so in einem Zustand, wo ich nach Glauben frage. So, deswegen mein zweiter Punkt. Frage nach Glauben. Aktiv an dich, wenn du vielleicht gerade nicht so ganz verbunden bist und Sachen in Frage gestellt werden. Markus 9. Und wir haben uns ja im letzten Monat viel mit dem Markus-Kapitel auseinandergesetzt. Ich kann mich noch sehr gut an die Predigt über Markus 9 erinnern, wo dann Samuel über die Bergbesteigung geredet hat und wie einen das frei macht. Und dann sind da die drei Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus, mit Jesus auf den Berg gegangen, haben da eine Offenbarung, haben halt genau diese geistlichen Höhepunkte erlebt, wie wir sie manchmal, wenn wir Römer 8 ganz in unserem Herzen tragen, auch erleben. Und dann kommen sie wieder runter vom Berg, rein in den Alltag, zurück zu den anderen Apostelkollegen. Was ist das denn hier heute für ein Gemeinderat? Die Stimmung ist ja gerade gar nicht gut. Wir lesen mal, warum die Stimmung nicht gut ist. Markus 9, Vers 14. Sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum. Die Leute wollen die ganze Zeit irgendwas von ihnen. Ne? Kann ja nicht gut werden. Und auch noch Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Keine freundliche Stimmung, auch noch Streit. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei, grüßten ihn und er fragte sie, was streitet ihr miteinander? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, zu dir, der deinen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Hat er Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen, wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vorm Mund und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Der Vater sprach, von Kind auf an. Und oft hat er ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas tun kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn ich etwas tun kann, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So, es gibt, das hier ist eine sehr herausfordernde Situation. Es ist offensichtlich ein Vater, der ein krankes Kind hat, ein verfluchtes Kind hat und dieses Kind leidet und der Vater leidet selbstverständlich mit. Und der ist nicht irgendwie seit 2 Tagen, nicht seit 2 Wochen, sondern seitdem das Kind geboren ist, hat er nur Herausforderungen. Und der Vater leidet, der liebt seinen Sohn, der hat Mitleid mit seinem Sohn, aber er ist verzweifelt. Er hat das halt seit Jahren erlebt, dass es da eigentlich schrecklich ist, aber dass sich das nicht verändert. Und solche Situationen sind real. Vielleicht hast du so eine Situation, wo du seit Jahren dich um dein Kind kümmerst und es ändert sich nichts, es ist traurig und herausfordernd mit deinem Partner. Vielleicht suchst du einen Partner, vielleicht möchtest du ein Kind und du hast noch kein Kind. Solche lebensherausfordernden Situationen sind total real. Und es ist total natürlich, dass Zweifel hochkommen. Dass diese Zweifel sogar deinen Glauben komplett auffressen, sodass du nicht mehr daran glaubst, dass es hier Veränderung möglich ist. Und dann ist selbst, wenn Jesus dann in dein Leben tritt, fällt es dem Vater total schwer zu glauben, hier wird sich noch was tun. Aber der Wunsch, dass etwas passiert, ist sehr, sehr groß. Und so bittet er, erstmal ganz ehrlich, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. So, das heißt, er ist jetzt hier vielleicht der Vater nicht mehr an dem Punkt, wo er im Glauben alle Herausforderungen, ne, ob nun Tod, zukünftiges, gegenwärtiges, Verfolgung, Angst oder Zweifel, er ist jetzt nicht in dem Moment, wo er so verbunden ist mit der Liebe Gottes, dass er sagt, das kann ich alles ertragen, weil das, was wirklich zählt, ist meine Verbindung zu Jesus. Aber er sieht, das, was, worauf es ankommt, ist Glauben. Wenn hier etwas passieren soll, dann muss es im Glauben passieren. Er weiß ganz genau, hier diese Welt, diese physische Welt, das Physische um mich herum, die 3 Dimensionen, die ich anfassen und fühlen kann, die werden mich nicht verändern, die werden mich nicht retten. Was ich brauche, ist Glauben, aber hilf mir, ich habe keinen. Und du bist an solchen Punkten in deinem Leben. Ich bin an solchen Punkten in meinem Leben. Und dann muss ich es schaffen, schaffe ich es hoffentlich, dann genau das zu sagen. Ich habe gerade keinen Glauben, hilf meinem Unglauben. Und es ist manchmal schwierig natürlich zu wissen, was Jesus dann jetzt wirklich will für so eine Situation. Na, ich habe eine klare Vorstellung, ich möchte, dass keine Kinder auf dieser Welt leiden. Und es ist toll, Statistiken darüber zu lesen, dass Kindersterblichkeit runtergeht. Es ist toll, Statistiken darüber zu lesen, wie viel mehr Kinder mittlerweile, bei denen Krebs diagnostiziert wurde, unter 5 Jahren geheilt werden und solche Sachen. Und das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir Gesundheit und Liebe um mich herum. Aber wir wissen auch, dass nicht alle Situationen immer positiv ausgehen. So, es ist sehr, sehr schwierig, dann alleine dieses Gespräch mit Jesus zu führen. Und der Vater, der hatte natürlich Glück, der hatte den physischen Jesus vor sich, der konnte in ein wirkliches Feedback-Gespräch reingehen. Was ich dann brauche, ist, ich brauche einen Freund, an den ich mich dann hängen kann. Ein Freund, von dem ich weiß, dass er, genauso wie ich, in diese Verbindung zu Jesus sucht. Ja, und ich habe ihn ja schon eingangs in der Einleitung erwähnt, wer ist jemand, der immer wieder es schafft, mich im Glauben auszurichten auf das, was zukünftig positiv passieren kann, ist Norman. Ich kann mich daran erinnern, 2008, 2009, ich war irgendwie total frustriert, wusste, wir brauchen Hilfe, wusste, wir brauchen Veränderung, war eine große Herausforderung, Geschwister zu motivieren, in der Gemeinde aktiv zu sein, wirklich mit uns Leitungsstrategien zu entwickeln und all solche Sachen. Und ich wusste noch, das ist total wichtig, wir brauchen das und wir müssen mit Glauben leiten und wir brauchen Inspiration und wir brauchen Einheit. Und ich wusste nicht, wie es passieren soll. Und ich weiß noch, nach einem Gemeinderat nach Hause gefahren, saßen zusammen im Auto und ich habe einfach nur geheult, weil ich so total hoffnungslos war. Und dann mich, also einen Freund zu haben, der sagt, der das ernst nimmt, ne? Also du brauchst halt natürlich dann jemanden auf einer Ebene, der sagt, ich sehe das und ich sehe das auch wie du, das ist wichtig. Und ich glaube daran, dass Gott eingreifen wird. Und dann ist ja, ne, wir kennen ja die Geschichte, haben wir letzten Sonntag sogar nochmal drüber geredet, wie er dann beispielsweise Scott angefragt hat, sich um uns zu kümmern. Und bin sehr, sehr dankbar für das, was die Brüder und Schwestern, die dann hier nach Berlin gekommen sind und uns geholfen haben, ne, von außen Input gegeben haben. Aber innerhalb von Berlin, wenn wir keinen Glauben gehabt hätten, dass das funktioniert, dann wäre es ja auch nicht passiert. Ne? Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich solche Gespräche hatte, wo ich wirklich ohne Glauben war. Wo ich dachte, ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, ob es weitergehen wird. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass es weitergehen wird. Wir werden hier jetzt so vor uns hin vegetieren. Jemanden zu haben, so, nee, ich glaube. Und er hat meinem Unglauben geholfen. Und er hat dann immer wieder mit mir Jesaja 40 gelesen, wo er mich daran erinnert hat, dass Gott wirklich daran interessiert ist, sich um mich zu kümmern. Und das Problem ist ja das Gegenteil von sozusagen Selbstvertrauen, ist ja Gottvertrauen. Ich muss ja darauf vertrauen, dass Gott sich kümmert. Und dann lasst uns mal lesen, Jesaja 40, Vers 6. Es spricht eine Stimme, Jesaja 40, Vers 6, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig, sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und ich brauche immer wieder jemanden, der mich daran erinnert, dass Gott mein Hirte ist. Dass er versprochen hat, sich zu kümmern. Und dass er versprochen hat, uns zu beschützen. Und auf uns aufzupassen. Und der mich daran erinnert, dass alles, was ich bin, Gras und Blumen sind, die verwelken und verdorren. Im Vergleich zu dem, was Gott leisten kann. Und auch wenn Angst und Zweifel echt intensiv und real sind, können sie immer wieder durch Glauben überwunden werden. Häufig halt nicht allein. Du brauchst die Gemeinschaft, das, was Jesus uns immer wieder gesagt hat, dass wir nicht allein unseren Weg finden werden. Und dann kommt man da raus und dann wächst man im Glauben und dann kommt man wieder in diese enge, vertrauensvolle Beziehung, gottvertrauensvolle Beziehung, wo man die Liebe von Jesus spürt und merkt, dass dich nichts von ihm trennen kann. Aber gehen wir mal noch eine Stufe tiefer. Mein dritter Punkt. Nächster Aufruf, sei still und kehre um. Jesaja 30. Also ein ganz klassischer Tiefpunkt meiner Geistlichkeit. Hier sehr gut beschrieben in Jesaja 30. Vers 15. So spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stillsein, Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Ihr sprecht, nein, auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Auf Rennern wollen wir reiten. darum werden euch eure Verfolger überrennen. Denn euer Tausend werden fliehen vor eines einzigen drohen. Ja, vor Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel. Das ist eine Prophezeiung von Jesaja an die Israeliten, die sich immer mehr von Gott entfernt haben, vom Gottesdienst entfernt haben, von der Organisation, wie sie auftreten sollten als Volk, wie Gott es ihnen geraten hat, und angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie schaffen wir es denn aus unserer Stärke heraus, unser Volk zu schützen, unser Land aufzubauen? Was sind denn so die Alliierten, die wir brauchen? Och ja, die Ägypter haben viel Korn, haben viel Streitwagen, müssen wir vielleicht ein bisschen diese komischen Götter mit anbeten, aber naja, immerhin haben sie ja starke Soldaten. So, solche Sachen sind dann halt passiert, und das, was Jesaja dann hier auch genau anspricht. Ne, dass ja eigentlich, müsstet ihr auch mal jetzt einen Schritt zurücktreten, mal hören, was Gott zu sagen hat, aber nein, ihr sucht lieber nach Soldaten von anderen Völkern, weil ihr in denen mehr Kraft und mehr Glauben und mehr Stärke seht. Und das ist so typisch für mein eigenes Leben. Ne? Geistliche Tiefpunkte sind eigentlich, wenn ich versuche, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Ne? Ich habe total gern Recht. Ich beweise gern meinen eigenen Willen. Ich liebe meine Selbstdisziplin. Ich kann mich daran erinnern, so, ne, Überlebenstraining bei der Bundeswehr, bist du am Marschieren und du weißt so, ja, ich reiß das jetzt hier rum und zeig den anderen, was, wenn ich auf mich allein gestellt bin, was ich dann leisten kann. Das ist, und ich, fällt mir total schwer, darüber betroffen zu sein. Ja? Ich denke so, ich mache doch was mit meinem Leben. Schließlich bin ich ja wohl aktiv und bringe mich ein. Fühlt sich total gut an. Ganz geringes Unrechtsbewusstsein darüber. Also ganz langsam merkst du dann so die Konsequenzen in deinem Leben. Wie du dich dann immer mehr in dich selber zurückziehst. Wie dann deine Frau sagt, du bist zwar anwesend, aber nicht präsent. Wie deine Kinder sagen, irgendwie macht das keinen Spaß, wenn du mich heute Abend ins Bett bringst. Du bist ja gar nicht da. Wenn ich dann so anfange, mich komplett in meine eigenen Gedanken zu verlieren, weil ich muss ja auf einmal alles kontrollieren. Ich muss ja über alles nachdenken. Jedes Detail meines Lebens lastet auf einmal auf meinen Schultern und kreist in meinem Kopf herum. Und wie ich dann mich entfremde von meinen Freunden, wie ich dann eigentlich diese Verbindung verliere und auch das Leben gar nicht mehr genießen kann. Dann sitzen wir irgendwie zusammen mit guten Freunden, könnten eigentlich den Abend genießen und ich kann nicht abschalten. Und dann merke ich dann, geistlicher Tiefpunkt. Und was ich dann brauche? Still sein. Das, was Jesaja uns hier sagt. Denn so spricht der Gott, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Stillsein würde euch geholfen. Und ich, genau das merke ich, das Gegenteil von dem passiert, wenn mir es geistlich eigentlich schlecht geht. Ich möchte die ganze Zeit mich mit Informationen füllen. Sehr, sehr spannend. Genau darüber diese Woche nachgedacht, dann haben wir Donnerstagabend Gemeinderat und dann macht Thorsten einen kleinen Einleitungspunkt und er sagt, na Geschwister, denkt doch mal drüber nach, wie können wir uns denn wieder mehr auf die Bibel fokussieren, gibt es vielleicht zu viel Input in deinem Alltag? Liest du vielleicht zu viele Nachrichten, obwohl du eigentlich mehr Zeit für die Bibel hättest? Hast du vielleicht zu viele Apps auf deinem Telefon, die dich die ganze Zeit davon abhalten, mit den Leuten um dich herum zu reden? Verbringst du zu viel Zeit in sozialen Medien? Fand ich ganz spannend. Hat einen kurzen Punkt gemacht, gesagt, so, denkt mal alle drüber nach, guckt mal, was da in eurem Leben los ist. Versucht euch wirklich auf Gott, auf Jesus im Alltag zu fokussieren. Nächsten Tag fahre ich mit meinen Kindern zum Bibelkreis. Das Erste, was ich mache im Auto, mache natürlich das Radio an. Und dann die so, nö, können wir nicht mal ohne Autoradio fahren, da kann man einander viel besser zuhören. Ich so, boah. Reden oder was? Ich hatte eine lange Woche, habe so viel zu tun und muss mich heute Abend noch um so viel kümmern und ihr wollt jetzt mit mir reden. Und du merkst eigentlich das Gegenteil von dem, wenn ich still sein sollte, um Gott zu finden, das Gegenteil passiert. Ich versuche mich abzulenken und zu füllen, bis ich dann irgendwann Kontakt auch mit mir selbst verliere und dann eigentlich nicht mehr weiß, was gerade mit mir los ist. Und deswegen, ganz, ganz wichtig, wenn ich merke, dass ich nur noch auf mich selber baue, still sein, anhalten, zuhören und dann umkehren. Und dann wirklich diese Umkehr, diese Metanoia, vom Selbstvertrauen wieder umdenken hin zum Gottvertrauen. Und wenn ich merke, dass ich das alleine nicht schaffe, weil Angst und Zweifel über Gegenwärtiges oder Zukünftiges mich so gefangen genommen haben, Hand ausstrecken, mit jemandem drüber reden, von dem ich weiß, der hat Gottvertrauen und der hat mir immer wieder auch geholfen, Gott zu vertrauen. Um dann wirklich dort wieder anzukommen, was in Römer 8 beschrieben wird. Dass mich nichts davon trennen kann, von der Liebe Gottes. Außer ich selbst. Außer mein falsches Selbstvertrauen. Und deswegen gehen wir mal wieder 10 Kapitel nochmal weiter. Lesen wir nochmal die Stelle in Jesaja 40. Setzen wir uns damit auseinander. Ich bin wie Gras. Mein Leben ist eine Blume, die bald verwelken wird. Und auch wenn mir diese Blume sehr, sehr, sehr wichtig ist und ich wirklich alles versuche, um sie zu hegen und sie zu pflegen. Es spricht eine Stimme, Jesaja 40, Vers 6. Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. All seine Güte ist wie eine Blume auf der Erde. Das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist, was wir brauchen, dieses einander auch darauf ausrichten, dass das ist, warum wir Gott vertrauen können. Dass das Opfer, der Opfergang von Jesus, dass wir dem vertrauen können, dass das real ist. Und dass das heute ein sehr, sehr guter Tag ist, eine sehr, sehr gute Gelegenheit für dich darüber nachzudenken, wem vertraue ich eigentlich gerade am meisten? Wer regiert meinen Alltag? Und dann mit Geschwistern um dich herum darüber zu reden, mit Freunden darüber zu reflektieren. Was brauche ich, damit ich wirklich in diesem trotz Angst, trotz Zweifel, trotz wirklich manchmal enormer Anstrengung in meinem Leben, was brauche ich, damit ich mich in dieser Liebe wieder voll sicher und aufgefangen fühle und mich nicht auf Menschen oder meinen Arm verlassen muss. Denn verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch hält für seinen Arm. Vielen Dank.